Rätselhaft. Ich starrte den Kalender an und versuchte, mir einen Reim darauf zu machen. Aber ich hatte nicht den Schatten einer Ahnung, was das alles zu bedeuten haben mochte. Weiter. Die Schubladen. Ich fing rechter Hand an. Die meisten Leute sind Rechtshänder und für die ist die rechte oberste Schublade ihres Schreibtisches die wichtigste. Diese hier enthielt einen Ablagekorb mit allerlei Belegen in verschiedenen Klarsichthüllen, auf denen Etiketten mit Nummern klebten. Obenauf lag eine Reiserechnung, gebucht und bezahlt mit Kreditkarte. Es ging nach Thailand. Herr und Frau Nordin waren in einem Hotel in Bangkok eingebucht. Ferner standen 3 Spezialerlebnisrundfahrten auf dem Programm. Ich legte die Rechnung zurück und horchte in mich hinein, wo eine Art Alarmglocke angefangen hatte, erste zaghafte Töne von sich zu geben. Da roch etwas nach Rauch, nach brennender Lunte. Draußen fuhr ein Auto vorbei, dessen Reifen ein knirschendes Geräusch machten, das mich alarmierte. Ich ging zum Fenster, spähte hinaus. Das Auto war vorübergefahren, aber ich sah etwas anderes. Es hatte zu schneien begonnen. Und wie? Dicke Flocken fielen. Ich musste mich beeilen. Zumindest musste ich das Haus verlassen, ehe der Schnee aufgehört hatte zu fallen, sonst würde man prächtigste Spuren von mir finden, was nun wirklich unnötig war. Ich kehrte zurück an den Schreibtisch. Andere Seite. Oberste Schublade. Meine innere Alarmanlage schrillte in den höchsten Tönen, als ich mit spitzen Fingern einen großen weißen Pappkarton herauszog, auf dem Fotos von kleinen Kindern aufgeklebt waren. Ordentlich in Reih und Glied, 21 Stück an der Zahl. Es waren ausnahmslos Mädchen, und bis auf 2, die südamerikanisch wirkten, hatten sie alle asiatische Gesichtszüge. Keines war älter als 7 Jahre. Unter jedem Foto stand ein Datum. Es konnte nicht das Geburtsdatum sein, dazu lag es noch nicht lange genug zurück, meistens nur 1 oder 2 Jahre. Jedes Datum fiel entweder in den November oder den Dezember. Und darunter waren Strichlisten. Mit einem würgenden Gefühl in der Kehle legte ich den Karton vor mich hin, sah in die Augen der Mädchen, die größtenteils verschreckt in die Kamera geblickt hatten. Das war also das Hobby des Professor Bosse Nordin. Ich hatte seine Sammlung gefunden. Die Welt war in den Händen Satans. Mir war plötzlich so übel, dass ich mich zurücklehnen und die Augen schließen musste und abwarten, dass es vorbeiging. Die Welt war in den Händen Satans, ganz genau. Und wer war ich, gegen den Fürsten der Finsternis anzutreten? Ich schob den Karton mit den Fotos zurück, legte auch alles andere an seinen Platz und machte, dass ich davonkam. Während ich zurück nach Stockholm fuhr, kochte rotglühende Wut in mir hoch. Eine solche Woge brennender Energie, dass ich mich nur wunderte, dass die Sitzpolster nicht in Flammen aufgingen. Ich hielt das Lenkrad mit verbissener Energie umklammert, fest entschlossen, nicht klein beizugeben, mich nicht unterkriegen zu lassen. Ich würde sie drankriegen, und wenn es das Letzte war, was ich tat in diesem Leben. Die Nobelstiftung in der Styregata. Ich würde hineingelangen, und dort würde ich alle Antworten finden, die noch fehlten. Diese Woge der Entschlossenheit trug mich auch am nächsten Morgen, steuerte mich wie eine Cruise Missile durch die Vorbereitungen meines Schlages. Für meine Besorgungen in der Stadt benutzte ich die Tunnelbana. Nicht nur, weil der Verkehr immer noch gegen den Schnee kämpfte, sondern auch, weil ich in der Nacht einen Parkplatz direkt vor der Pension gefunden hatte, der ideal sein würde, wenn es am Sonntagabend in die Styregatan losging. Ich fand alles, was ich suchte, und ich fand es auf Anhieb. In einem Geschäft für Motorradzubehör erstand ich eine schwarze Gesichtsmaske sowie ein paar weitere Kleidungsstücke, die nützlich sein würden. Ein Laden für Bergsteiger und Campingbedarf war eine Fundgrube für Seile, Haken, Rollen und dergleichen. Ein Elektronikshop schließlich bot so erstaunliche Dinge feil, dass ich weit mehr kaufte, als ich ursprünglich vorgehabt hatte. Ich hatte nur noch etwas mehr als 200 Kronen in der Tasche, als ich mit meinem randvoll gepackten Rucksack aus der U-Bahn stieg und Richtung Pension marschierte. Doch dann stand er auf der Straße vor dem Haus plötzlich Toller vor mir, mein wahnsinniger Zimmernachbar, eingewickelt in einen riesigen, graugrünen Parka, eine dicke Stofftasche vor der Brust umklammernd. »Geh nicht hoch«, raunte er mir zu, ohne mich anzusehen. »Da ist überall Polizei.« Ich spürte, wie mein Herz anfing, schneller zu schlagen. Wie um alles in der Welt hatten sie mich gefunden? »Was ist passiert?«, fragte ich. »Komm«, sagte Toller nur und zog mich weiter. Als wir hinter die nächste Hausecke gebogen waren, blieb er stehen und ließ mich los. Ich setzte meinen großen schwarzen Rucksack voller belastendem Material ab, dessen Riemen mir Furchen in die Schultern drückten. »Okay«, sagte ich, »der Reihe nach. Wann sind Sie aufgetaucht? Was haben Sie gesagt? Sie müssen irgendeinen Grund angegeben haben.« Tolla wartete, bis zwei ältere Frauen an uns vorbei waren, dann beugte er sich zu mir herab. Es war mir nie aufgefallen, um wie viel größer als ich er eigentlich war. »Jeder von uns«, erklärte er, »muss seinen Kampf gegen die Mächte Satans auf seine Weise führen.« Sein Blick suchte unruhig die Umgebung ab, während er in die Stofftasche griff. »Hier, das habe ich aus deinem Zimmer gerettet.« Er holte meine Mappe mit den Unterlagen heraus, die ich unter der Matratze verwahrt hatte. »Oh«, entfuhr es mir, »danke.« Ich sah den Inhalt durch. Wie es schien, war alles dabei, sogar die Diskette. Allerdings, weitaus nötiger hätte ich Geld gebraucht. Hinter der Nachttischschublade wären noch wenigstens 15.000 Kronen in bar gewesen. Auch der Schlüssel zu meinem Schließfach lag dort. Tolla griff ein weiteres Mal in seinen Beutel. »Und das«, sagte er fast feierlich, »wirst du auch brauchen.«